Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, als Predigttext für heute Abend ist ein Abschnitt aus dem Lukasevangelium vorgesehen, Kapitel 13, die Verse 1 bis 9. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Herr Jesus, danke für dieses Wort, auch wenn es ein hartes Wort ist, aber ein Wort, das uns zurechtbringen will. Schenk du uns einfach jetzt deinen Geist, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es verstanden haben willst, und dass ich so reden kann, wie dir es gefällt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es ist ja eine ganz normale Sache, dass Menschen nach den Ursachen für schlimme Unglücksfälle fragen und suchen. Sie möchten den Dingen auf den Grund gehen. Es muss ja irgendeinen Grund haben, so meinen wir. Wir möchten zunächst einfach Gewissheit über den Hergang eines schweren oder schlimmen Ereignisses haben, um persönlich damit fertig werden zu können. Aber auch, um künftig Ähnliches nach Möglichkeit zu verhindern. Und dann sollen freilich auch die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, damit Schadensansprüche geklärt werden können und auch eine Wiederholung nicht mehr möglich wird. Ja, in den letzten Jahren, nicht nur in den letzten Jahren, sondern immer wieder passiert es, dass Flugzeuge abstürzen, dass es schwere Flugzeugabstürze gibt. Und dann passiert das meinetwegen in irgendeinem Hochgebirge oder auf hoher See. Und dann wird eine Expertenkommission losgeschickt. Die soll dann nun rausfinden, was da passiert ist. Und dann müssen die in alle möglichen entlegenen Teile der Welt, um herauszufinden, warum dieses Flugzeug abgestürzt ist. Um ganz kleine Wrackteile zu bergen, die eventuell Aufschluss geben könnten über den Unfallhergang. Besonders ist dabei wichtig, dann immer dieser Flugschreiber oder diese Blackbox. Alle Steuerkommandos und die Gespräche im Cockpit sind dort festgehalten, so die letzten Minuten vor dem Absturz. Freilich macht auch die genaue Untersuchung die Opfer eines solchen Absturzes nicht wieder lebendig. Dennoch ist der Aufwand sinnvoll, weil er helfen kann, ein ähnliches Unglück in der Zukunft, jedenfalls nach dieser Form, zu vermeiden. In unserem Predigttext macht sich auch eine Expertenkommission ans Werk. Das sind Leute, die kommen zu Jesus und sagen: Du, da sind eine ganze Menge Leute gestorben, weil Pilatus die einfach umgebracht hat. Was ist denn mit denen? Wer hat denn da jetzt Schuld? Und wir müssen uns hüten, diese Gruppe mit ihrer Ursachenforschung einfach so lächerlich zu machen. Denn sie nehmen Schuld ja wirklich ernst. Sie denken nicht einfach nur so primitiv wie diejenigen, die gar nicht erst weiter fragen, sondern einen schlimmen Vorfall mit der erleichterten Bemerkung, da habe ich ja noch mal Glück gehabt, einfach abhaken. Und auch die machen es sich zu einfach, die Gott die Schuld an Katastrophen und Unglücksfällen in die Schuhe schieben wollen. Es ehrt jene Experten und Fragesteller von damals zunächst, dass sie nicht zuerst fragen, warum hat Gott das zugelassen? Ihr großer Fehler liegt allerdings darin, dass sie diese Ursachenforschung an anderen beurteilen. Bei den Opfern suchen sie nach der Schuld. Und sie selber bleiben dabei aus dem Spiel. Was haben die denn angestellt, damit die sterben mussten? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir wohl zugeben, dass uns diese Haltung selbst auch nicht so ganz fremd ist. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das dient uns leider allzu gerne nur als Deutung für das Ergehen anderer. Auf uns selber werden wir diesen Zusammenhang freilich nicht so gerne anwenden wollen. Auch wenn Jesus die Schuldzuweisung seiner Fragesteller radikal ablehnt, so wehrt er doch nicht den Zusammenhang von Schuld und Unheil ab, sondern im Gegenteil, er verschärft ihn sogar. Es sind nicht die Galiläer, die Pilatus umbringen ließ, oder die 18 Menschen, auf die der Turm von Siloa fiel, die etwa um irgendeiner besonderen Sünde willen von Gott mit dem Tode gestraft worden wären. Sondern Jesus sagt, alle Menschen, auch die Fragenden selber, sind so mit Schuld belastet, dass sie, wenn sie nicht davon umkehren, wenn sie nicht Buße tun, das heißt ja umkehren, zu dem Punkt zurückkehren, an dem sie abgewichen sind von Gottes Gebot, den sicheren, ewigen Tod zu erwarten haben. Also das Schlimme an dieser Geschichte ist, es sind nicht die paar, die dieses Unheil erleiden mussten, die den Flugzeugabsturz zu erleiden hatten oder dies oder jenes, sondern wir alle sind hier an dieser Stelle, stehen an dieser Stelle vor Gott mit unserer Schuld. Es kann und wird alle Sünder treffen, die nicht umkehren, die nicht Buße tun. Jesus holt uns mit seiner Sicht des Geschehens aus der Rolle unbeteiligter Zuschauer heraus. Er macht uns zu Mitbetroffenen. Ihr alle gehört mit dazu. Wenn ich beispielsweise in meiner Tageszeitung lese und die Seite aus aller Welt aufschlage, finde ich hier eigentlich immer eine ganze Menge Unglücksmeldungen. Ich lese sie, schüttle den Kopf oder atme mal tief durch. Ich nehme sie einfach zur Kenntnis und dann lege ich die Zeitung wieder weg. Die Seite aus der Nachbarschaft meldet in der Regel weniger spektakuläre Katastrophen, aber dennoch berühren sie mich weit deutlicher, denn sie geschehen ja in meiner unmittelbaren Umgebung, vielleicht sogar in der Nachbarschaft, dass ein Haus abbrennt oder was auch immer. Aber der tödliche Verkehrsunfall eines Bekannten oder eines Verwandten, eines guten Freundes, geht mir sehr nah. Ich muss also feststellen, dass der Grund meiner Betroffenheit jeweils mit der Nähe der Ereignisse zunimmt. Die Ereignisse, von denen unser Text berichtet, sind freilich schon längst Vergangenheit, gehören zu den Tausenden von Katastrophen, die die Gemüter von Menschen für ganz kurze Zeit bewegen, dann aber bald wieder in Vergessenheit geraten. Wenn sie jetzt hier nicht stehen würden, wüsste kein Mensch, dass der Turm von Siloa auf 18 Leute gefallen ist. Steht nur hier an dieser Stelle. Es gibt keine geschichtlichen Zeugnisse davon. Das Leben geht eben weiter. Es muss ja weitergehen, heißt das Motto. Oder vielleicht auch, wir sind zum Glück noch mal davongekommen. Uns hat es ja nicht getroffen. Aber Jesus stellt uns mitten in die Ereignisse hinein. Nicht nur die Menschen damals, sondern alle Menschen bis heute und auch noch morgen bezieht Jesus knallhart mit ein. Gleich zweimal steht da sein kompromissloses, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Das heißt doch nichts anderes als, ohne Buße, ohne Umkehr ist ein Mensch, nein, ist jeder Mensch verloren. Jeder Mensch verloren. So hart ist das. Und das waren fromme Leute, die ihn da gefragt haben. Das waren Leute, die mit der Bibel gelebt haben, vielleicht noch ganz anders als wir. So unausweichlich konfrontiert Jesus seine Hörer mit dem Verderben. Und er erspart auch uns heute diese Konfrontation nicht. Wenn wir aufgepasst haben beim Vorlesen vorhin, ist uns aufgefallen, dass es hier kein Happy End gibt. Es gibt noch eine Frist, aber kein Happy End. Er erspart uns nicht die Frage nach unserer eigenen Schuld, die uns ins Verderben reißen wird, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht herzlich um Vergebung bitten und Gottes Vergebung wirklich von ihm uns zusprechen lassen und dann auch tun, was er haben möchte von uns? Lassen wir uns diese Frage gefallen oder weichen wir ihr regelmäßig aus? Empören wir uns oder rebellieren wir dagegen? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, eine unangenehme Frage nach der persönlichen Schuld auf Distanz zu halten, sie gar nicht erst an mich herankommen zu lassen. Und doch betrifft sie jeden von uns ganz persönlich, ob wir wollen oder nicht, ob wir weghören oder uns mit allen möglichen betäuben. An der Schuldfrage kommt niemand vorbei und kann auch niemand sich drunter drücken oder vorbeistehlen. Bei Gott ist sie gegenwärtig. Aber nun gibt es gewiss auch die Menschen unter uns, die sich jetzt in einer ganz anderen Situation befinden. Menschen, die selbst von großem Leid getroffen wurden. Unheil ist über sie persönlich hereingebrochen oder einfach eingebrochen in ihren Lebenskreis und hat ja irgendetwas ganz Schlimmes bewegt. Und nun ist diese Warum-Frage da, bohrend und quälend. Solche Leute wollen gar nicht mehr weiter darüber nachdenken, aber sie können gar nicht anders. Immer wieder kehren diese lähmenden Fragen, das verzweifelte Nachsinnen ohne die Aussicht einer befreienden Antwort oder Lösung. Sie stehen nicht in der Gefahr, das zu verdrängen. Ihnen geht es ja genau andersherum. Sie fürchten ja vielmehr, dass sie selbst erdrückt werden davon. Ihnen gilt nun dieser Text auf eine ganz andere Weise. Ihnen gilt eigentlich nur dieses eine Wort von Jesus, mit denen Jesus auf diese Frage antwortet. Was ist denn mit denen, auf die damals getötet worden sind von dem Pilatus? Darauf antwortet Jesus: Ich sage euch, nein, die haben nicht selber irgendetwas dazu, Besonderes dazu getan, dass sie sterben müssen. Ich sage euch, nein. Das dürfen Sie sich von Jesus sagen lassen, wenn andere mit Erklärungsversuchen kommen, die doch im Grunde keine sein können. Wenn andere die Gründe und Ursachen für ein ganz bestimmtes menschliches Leid ganz genau zu kennen meinen, so wie die Freunde Hiobs, die ja auch immer versucht haben, den Hiob zu erklären, woran es denn gelegen haben könnte und ihn selbst damit zu involvieren. Nein, sagt Jesus dazu. Er verbietet es, in den Wunden anderer Menschen herumzustochern. Jesus meint es allerdings ungeheuer ernst mit unserer eigenen Sünde. Und er sagt auch klar und ohne Umschweife, wohin Sünde führt, wenn sie nicht bekannt wird und wenn wir sie nicht vor Gott ablegen und einen neuen Weg einschlagen, nicht umkehren. Nämlich sie führt in den ewigen Tod. Aber um das Drohen mit Unheil und Untergang geht es Jesus letztlich nicht. Er will uns doch gerade davor bewahren, dass wir untergehen. Er will helfen. Das sagt doch schon sein Name. Jesus heißt: Gott hilft, Gott rettet. Und deshalb lässt Jesus seiner harten Mahnung auch noch dieses Gleichnis vom Feigenbaum folgen. Er erzählt es den Fragestellern damals wie uns heute. Und ich möchte es uns noch ein zweites Mal vorlesen, dass wir es noch einmal vor Ohren und vor Augen haben. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, dann hau ihn ab. Die Erkenntnis der eigenen Schuld an sich ist ja noch nichts Befreiendes. Im Gegenteil, solche Erkenntnis kann für sich genommen sogar erst recht in tiefe Traurigkeit und Depression führen. Ich erkenne meine Schuld und weiß nicht, wie ich rauskomme. Auch der Apostel Paulus wusste das, wenn er seine Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 7, Vers 10, wenn er ihr schreiben konnte: Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Wir kennen doch die vielen Anläufe zur Veränderung in unserem eigenen Leben. Was wir alles schon angestellt haben, um die Dinge, die schieflaufen bei uns, zu korrigieren, nur immer wieder fruchtlos und vergeblich geblieben sind, gescheitert sind an unserem eigenen Wesen, an Dingen, die einfach immer wieder in unserem Weg standen. Wir wissen ja, dass wir nicht aus unserer Haut schlüpfen können, dass wir immer wieder an denselben Stellen schuldig werden, ohne es zu wollen. Können wir dann überhaupt anders als immer wieder mit Paulus resigniert feststellen, Römer 7, Vers 18, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Wir erleben immer wieder an uns selbst, es reicht doch allenfalls zum Bekenntnis der Feigenbaumexistenz. So bin ich äußerlich groß und stark, aber bleibe ohne Frucht. Und auch hier beruhigt uns Jesus nicht vorschnell. Nein. Er entschuldigt die Fruchtlosigkeit des Feigenbaums keineswegs und sagt, naja, der arme Feigenbaum, wer weiß, was dem widerfahren ist. Er gewährt ihm auch keine endlos lange Zeit und sagt, naja, dann lass ihn halt fruchtlos da stehen bleiben, sondern setzt ihm eine Grenze. Aber was das Wichtigste ist, er tut alles. Er tut alles, was möglich ist, nämlich um ihn graben und ihn düngen, damit der Feigenbaum doch noch Frucht bringen kann. Alles, was man von außen tun kann. Obwohl er lange Jahre vergeblich auf Früchte gewartet hat. Jesus, der Weingärtner, gibt den Feigenbaum nicht auf. Er tut nicht nur etwas für ihn, sondern er tut alles für ihn, das sich er selbst bisher nur aus der Fruchtbarkeit des Bodens bedient hatte. Jesus hält ihn dennoch nicht für einen hoffnungslosen Fall. Jesus tut alles für ihn, er stirbt sogar für ihn. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft des heutigen Textes. Das ganz persönliche Evangelium für uns alle, gerade für uns in unserer Fruchtlosigkeit. Gerade auch in unserer Traurigkeit und Resignation darüber und gerade in dem Unvermögen, uns zu verändern. Da mitten hinein spricht Jesus dich ganz neu an und sagt, du, ich will um dich graben und düngen. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Du darfst noch einmal aufleben. Du darfst heute noch einmal aufleben. Es darf heute noch einmal richtig losgehen in deinem Leben. Die Bemühungen um deine Ehe und Familie müssen nicht fruchtlos bleiben. Du musst nicht resignieren. Die Bemühungen um deine negativen Charaktereigenschaften, um deinen Zorn, dein Aufbrausen, dein Ehrgeiz, deine Rechthaberei, deine Kleinlichkeit, deine Sturheit, deine mimosenhafte Verletzlichkeit, sie müssen nicht fruchtlos bleiben. Du musst nicht resignieren. Die Bemühungen, ein glaubwürdiger Zeuge für deinen Herrn zu sein, in deiner Umgebung, in deinem Kollegenkreis, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein, wo auch immer du dich aufhältst, müssen nicht fruchtlos bleiben. Du musst nicht resignieren. Und selbst wenn du schon 3 Jahre oder noch viel länger immer wieder in dieselben Fallen trittst, in dieselben Fettnäpfchen hineintrittst und so richtig bekleckert wirst und schuldig wirst und dann denkst, bei dir sei wirklich schon alles zu spät, bei dir habe alles keinen Wert mehr. Du selbst hättest ja keinen Wert mehr, nimmst nur dem Boden die Kraft wie dieser Feigenbaum. Dann sagt Jesus, Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Lass ihn noch dieses Jahr. Solange, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Dieses Jahr, also jetzt, in diesem Augenblick, will ich um ihn graben und ihn düngen. Will ich dein Leben umgraben und düngen. Bis ich alles für dich getan habe, was ich tun kann. Wenn du es denn zulässt, dass Jesus das tun darf in deinem Leben. Und Jesus kann viel tun, viel mehr, als du dir je vorstellen kannst. Viel mehr, als du vielleicht jetzt in deinen Möglichkeiten, in deinem Kopf, in deinem Gehirn dir vorstellen kannst. Er stößt uns nicht zurück in unser Unvermögen. Er verlangt nicht, nun tu doch endlich selber was, anstatt dich immer nur bedienen zu lassen. Jetzt sieh mal zu, dass du Frucht bringst. 1 Jahr lasse ich dich hier noch stehen und wenn dann keine Frucht da ist, abgehauen. Sondern ich tue alles für dich. Ich tue alles für dich. Alles, was du brauchst. Lass ihn doch diese Arbeit an dir tun. Dort, wo der Boden deines Lebens hart geworden ist. So hart, dass du nichts mehr bewegen kannst. Wo dein Herz hart und lieblos und undurchdringlich geworden ist. Da lass ihn doch arbeiten an dir. sein Wort, auch das harte Wort des heutigen Textes von der Sünde, die in den Untergang, in den Tod reißt, gräbt um. Lass es doch nicht an dir ablaufen wie Wasser, sondern lass es wirklich wirken. Und das tut weh, das Umgraben. Da werden auch Wurzelspitzen ja abgehauen unter Umständen beim Umgraben. Da wird der Boden nicht nur aufgelockert, das kann auch wehtun. Lass es dir tief unter die Haut gehen, wenn Jesus das tun will. Lass es dir persönlich gesagt sein. Hör es nicht für andere, sondern hör es jetzt in diesem Augenblick für dich selbst. Ja, und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.